Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem mobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, aus dem frühmorgens globalisierten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche der Heli, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 4. September 2024. Es ist hoch faszinierend, was ich hier in den letzten Tagen in China erleben durfte. Und ich sage Ihnen, liebe Freunde, es gibt eine Welt da draußen, eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und wir in Europa müssen vielleicht in Deutschland, auch in Österreich zum Teil, ich will jetzt da nicht überheblich klingen, aber auch wir Schweizer, wir müssen etwas raus aus unserer Westoffenheit und wieder zurückkehren zu einer richtigen Weltoffenheit. Gestern habe ich zum Beispiel den China-Chef von Adidas kennengelernt. Das ist ein Chinese und Adidas, dieses glorreiche deutsche Unternehmen, gehörte zu den allerersten Pionieren, die nach China gegangen sind, um hier diesen Markt zu erobern, mit großem Erfolg. Sie sind jetzt in vielen, vielen Städten vertreten. Und der China-Chef, der chinesische China-Chef von Adidas, erzählte mit großem Stolz da in unserem Schlusspanel, wo da eine Mischung eben aus internationalen Politikern und einem Schweizer Journalisten etwas über die Zukunft der internationalen Beziehungen philosophiert und diskutiert hat, in die Glaskugel geschaut hat. Und mir war das einfach sehr, sehr sympathisch, wie dieser Adidas-Chef hier wirklich mit stolz geschwellter Brust erklärte, was es für ihn bedeutet, für dieses tolle deutsche Unternehmen tätig zu sein. Und es gibt ja sehr, sehr viele Hauptquartiere internationaler Konzerne in Shanghai, das geht in die Hunderte. Auch Schweizer Pioniere sind hierher gekommen. In frühen Jahren Schindler zum Beispiel, der Lifthersteller aus der Innerschweiz, war eines der ersten internationalen Unternehmen, die hier Fuß gefasst haben. Wir haben eine Swatch Group zum Beispiel, aber auch andere Schweizer Luxusmarken, natürlich sehr viele deutsche Firmen. China ist ein Land, das wirklich ganz, ganz große Chancen bietet. Und deshalb warne ich davor, dass wir uns jetzt da plötzlich einbunkern, diese Gefahr besteht, einbunkern in diesem falschen Moralismus, in dieser falschen Überheblichkeit und auch die Neigung da an den Tag legen, sicherlich bestehende politische Grenzen, die es gibt, und auch Konflikte in einer multipolarer werdenden Welt, dass wir diese Differenzen jetzt aufblasen zu unüberbrückbaren Gegensätzen, dass wir uns einreden, wir seien in einem neuen Kalten Krieg, dass wir uns im Fahrwasser der Amerikaner da hineinziehen lassen in diese klirrende Konfrontation, die da angeblich uns eine schwarz-weiße Weltfolie aufzunötigen habe. Das müssen wir zurückweisen. Es gibt Konflikte. Ich will da gar nicht in ein naives Lichterketten-Geopolitikbild hineinrutschen. Ich bin kein Romantiker gewissermaßen der internationalen Beziehungen, aber ich bin davon überzeugt, dass Gesprächsbereitschaft, Dialog, Offenheit, Nicht-Arroganz, also eine Bescheidenheit, und eben vor allem auch die Bereitschaft zur internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, zum Freihandel. Das sind die Grundlagen unserer Zivilisation. Das sind die Leitmotive. Das sind sozusagen auch die Wegweiser einer künftigen Entwicklung, oder müssten sie sein. China, Russland, andere Länder, die haben ganz andere historische Erfahrungen als wir. Und wir sollten aufhören, unsere Werte, unsere historischen Erfahrungen da zum allgemeinen Standard zu erklären. Naja, das hat immer etwas Lächerliches. Ich könnte als Schweizer auch sagen, ist doch ein Skandal, dass Deutschland, dass Österreich, dass Amerika, dass ihr keine direkte Demokratie habt. Mit euch machen wir keine Geschäfte mehr. Ihr seid keine richtigen Demokratien. Meine, was wäre das für eine Überheblichkeit, die da der Schweizer an den Tag legt? Aber ein bisschen davon, oder vielleicht sogar eine Überdosis davon, legen eben die sogenannten Westmächte an den Tag. Was man hier erlebt in China, also wenn Sie die Möglichkeit haben, nach Shanghai zu kommen, ich bin mir bewusst, meine Damen und Herren, dass diese erste China-Reise bei mir einen jetzt etwas vielleicht besonders überwältigenden Eindruck hinterlassen hat. Vielleicht sind da auch ein paar inflationäre Überblähungen drin, die man dann mit der Zeit wieder etwas quasi relativieren, aufs Normalmaß zurückstutzen muss. Aber ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, inspiriert und beeindruckt von dem, was ich hier erleben durfte. Und man sieht einfach, was möglich ist, und vor allem sieht man, wie sehr die Chinesen im Grunde, uns Europäer, die wie Murmeltiere da im Winterschlaf noch immer unterwegs zu sein scheinen, wie uns die Chinesen abgehängt haben. Natürlich, das Land hat auch einen großen Aufholbedarf. Das ist vielleicht etwas jetzt mit einem krassen Vergleich wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn Sie ein Land aufbauen müssen, wenn Sie ein Land neu aufbauen müssen, wenn Sie nach einem verheerenden, übertriebenen, zum Teil auch brachialen und blutigen Kommunismus der Mao-Jahre am Schluss, wenn sie da plötzlich auf dieser Grundlage nach vorne zu gehen haben, dann bietet das natürlich ganz andere Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb kann man das nicht gleichsetzen mit dem, was unsere saturierten Gesellschaften da mitbringen. Aber es ist gleichwohl sehr, sehr inspirierend. Und anstatt darauf eben mit Arroganz oder mit aufmunitionierter Konfliktneigung und Konfrontationsbereitschaft zu reagieren, sollten wir uns doch auf unsere Stärken besinnen und sagen, China ist eine Chance. Und das ist keine, möchte das unterstreichen, keine Absage an den Westen. Im Gegenteil. Aber es ist eine Einladung, eben die Weltoffenheit wieder zur prägenden Erfahrung zu machen. Es gibt so viele Beispiele. Ich habe einige davon gehört an unseren Diskussionen von Europäern, die schon von vielen, vielen hundert Jahren nach China aufgebrochen sind. Nehmen Sie einen Marco Polo. Wir haben von einem slowenischen Himmelsforscher gesprochen, dessen Teleskope noch heute in Peking ausgestellt werden. Es gibt eben solche Weltreisende, solche früh globalisierten, ja eben Erkundungspioniere, die da schon aufgebrochen sind nach China, als das für den Großteil der Menschen in unserer Weltregion überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und das sind für mich auch Vorbilder, das sind für mich auch wieder Anstöße, Anregungen, eben auszubrechen aus dieser allzu kleinräumigen Denkweise, moralisierenden Denkweise, die ich da vor allem bei uns in der Politik und auch in den Medien nach wie vor sehr, sehr auffällig finde. Ich bin allerdings, das möchte ich auch noch zum Schluss hier unterstreichen, ich bin allerdings auch sehr optimistisch. Wir können uns das gar nicht leisten. Genauso wenig wie die Schweiz bei der Schweiz stehen bleiben kann, kann sich Deutschland erlauben, da sozusagen die ganze östliche Welthälfte sich gleichsam zu amputieren. Ist unmöglich, geht nicht. Damit zerstören wir unseren eigenen Wohlstand. Die Amerikaner haben natürlich damit ein Problem, weil sie jetzt im Moment sicherlich geopolitische Interessen haben gegenüber China. Aber auch da wieder interessant, ich habe mit Amerikanern gesprochen an unserem Symposium und da gibt es dann also ganz andere Stimmungen. Es ist also nicht so, dass die amerikanische Außenpolitik gegenüber China in Stein gemeißelt ist. Dass diese beiden Platzhirsche, dass diese beiden Alphatiere, das angestammte Alphatier Amerika, dass das etwas Mühe hat, dass jetzt andere Länder aufsteigen, wie die Chinesen, wie die Inder, wie die Brasilianer, dass es eben eine multipolarere Welt gibt und sie nicht mehr alleine den Tarif durchgeben können. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Da muss man auch entsprechend eine gewisse Nachsicht üben, dass die Amerikaner mit dem vielleicht auch oder bestimmte Kreise in Amerika Mühe haben. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, bleibe ich von diesem Gott- und Weltvertrauen beseelt, dass eben auch die Amerikaner am Ende des Tages, gerade die Amerikaner, sind Pragmatiker, sie wollen Geschäfte machen, sie wollen zusammenarbeiten. Das ist stärker als die Ideologie. Und das ist vielleicht etwas, was mich auch in den gewissermaßen ausschließlich amerikakritischen Kreisen irritiert. Ich kritisiere die Amerikaner auch, aber nur dort, wo sie es verdienen. Und vor allem kritisiere ich nicht die Amerikaner an und für sich, sondern die Politik. Aber eben diese generelle Ablehnung des Amerikanischen gewissermaßen, so es dann uns entgegentritt. Ja, das beruht vielleicht auf dem Missverständnis, dass man den Amerikanern jeden jenen ideologischen Rigorismus oder jene ideologische Verbohrtheit unterstellt, die in der Geschichte oft wir Europäer immer wieder an den Tag gelegt haben. Wenn auch weniger die Schweizer, da in den auch die Bergvölker, die Österreicher vielleicht da phasenweise etwas weniger gefährdet, wobei auch wir wachsam bleiben müssen. Was sind die großen Themen heute Morgen in den Schweizer Medien zum Beispiel? Fragt man sich, warum eigentlich ist die AfD bei den Jugendlichen so beliebt, 18 bis 24, das ist sehr interessant. Ja, die Ängste, wir sehen es ja in der Schweiz, die Migrationsprobleme sind ja bei den Jungen auch ein Riesenthema, im Ausgang am Abend. Die sehen eben das, diese Wirklichkeit, die in den Zeitungen lange bengalisch beleuchtet wurde. Aber schon interessant, wie jetzt einfach diese Wahlerfolge eine veränderte Wahrnehmung bringen. Wir haben auch, ich habe es in der Schweizer Ausgabe gesagt, wir haben jetzt auch andere Zeitungen, nicht nur die Weltwoche, die darauf hinweist, dass diese Vorwürfe und diese krassen Zuschreibungen gegenüber der AfD vielleicht etwas übertrieben sind und dass eben die meisten Forderungen dieser Partei im Grunde alle in der Schweiz zum Teil schon längst Realität sind. Ich habe eine ganze Katalogliste hier in der Schweizer Ausgabe aufgezeigt. Also wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich das unbedingt anschauen. Halten die Brandmauern in Deutschland oder bröckeln sie? Führt ein Weg an der AfD vorbei? Das ist jetzt die knifflige Frage, bei der sich da viele Kommentatoren gleichsam die Fingernägel abbeißen. Harald Schmidt hat bereits gewitzelt, er sei für eine große Koalition, nämlich für eine von CDU und AfD. Ja, wenn Sie so etwas sagen, müssen Sie in Deutschland einen Witz machen, sonst werden Sie angegriffen. Dabei könnte man sagen, das ist ja die natürlichste Verbindung überhaupt. Die AfD ist ja ein Spin-off sozusagen der CDU. Also könnte man meinen, dass die da zusammenrücken könnten, aber hier scheint eben von Seiten der CDU der Narzissmus des kleinen Unterschieds zu wirken. Alice Weidel hat übrigens im Interview mit der Weltwoche gesagt, dass sie selbstverständlich bereit seien, auf die CDU und auf das BSW zuzugehen. Jedenfalls wird in Sachsen und Thüringen viel Kreativität bei der Regierungsbildung nötig sein. Björn Höcke hat in Thüringen seinen Regierungsanspruch als erfolgreichster Parteichef bekräftigt. Er habe damit den Anspruch, eine Regierung zu bilden, aber alle anderen Parteien verweigern bislang die Zusammenarbeit. Man hat sich da eben in einen Fanatismus, in eine Ausgrenzeritis, in eine Ausschließeritis hineingesteigert. Gibt es in Thüringen eine CDU-Minderheitsregierung, die von der AfD geduldet wird? Auch in Sachsen braucht die CDU einen neuen Partner. BSW reicht nicht. Es braucht auch die Grünen oder die SPD oder die Linken. Wie lange kann man in einer Demokratie eine 30%-Partei einfach ausschließen? Sehr interessant. Und für die CDU ist natürlich auch eine Gretchenfrage. Geht sie mit dem BSW zusammen? Dann verrät sie natürlich gewissermaßen einige ihrer Traditionsbestände. Auf der anderen Seite gilt das auch fürs BSW. Dann Friedrich Merz, kann er mit den Grünen zusammengehen? Ausgerechnet er, der den Merkel-Kurs kritisierte, Merz als Merkel 2-0. Also das sind schon einige strategische Fragen. Aber man sieht eben auch, durch diese Brandmauerpolitik haben sie sich in ein heilloses Durcheinander hineinmanövriert. Ich habe es Ihnen ja von Anfang an gesagt, das ist ein strategischer Irrweg. Ein russischer Angriff hat in der ukrainischen Region Poltawa nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky mindestens 41 Menschen das Leben gekostet. Zwei Raketen hätten eine Bildungseinrichtung und ein nahegelegenes Krankenhaus getroffen, sagte Zelensky in einem Video im Netzwerk Telegram. 180 Menschen seien verletzt worden. Eines der Gebäude des Instituts für Kommunikation wurde teilweise zerstört, sagte der Präsident. Menschen seien unter den Trümmern verschüttet worden, viele hätten aber gerettet werden können. Der Angriff war offenbar einer der folgenschwersten der russischen Streitkräfte seit Beginn des russischen Einmarschs am 24. Februar 2022. Poltawa ist der Name einer Region und ihrer Hauptstadt. Russland hat auch in der Nacht zum Dienstag nach ukrainischen Angaben die Bahninfrastruktur in Teilen der Ukraine ins Visier genommen. Betroffen gewesen seien die nordöstliche Region Sumy und Dnipropetrovsk im zentralen Osten des Landes, teilte die staatliche Eisenbahngesellschaft mit. Hier in China ist interessant, der Krieg ist relativ weit weg. Ich habe keinen Chinesen getroffen, der glaubt, obwohl man sich da etwas zurückhaltend ausdrückt, keinen Chinesen getroffen, der glaubt, dass die Ukraine da militärisch noch gewinnen könnte. So hat sich ja übrigens auch der Staatschef Xi Jinping geäußert gegenüber Viktor Orban, bei dessen Besuch. Laut NZZ hofiert die Mongolei Wladimir Putin, während seines Besuchs, trotz internationaler Spannungen und Sanktionen. Die ukrainische Regierung reagiert empört auf die Tatenlosigkeit der mongolischen Behörden. Ein Sprecher des Außenministeriums der Ukraine sagte am Montag, die Weigerung der Mongolei, den russischen Präsidenten festzunehmen, sei ein schwerer Schlag gegen den Internationalen Strafgerichtshof und das System der internationalen Strafgesetze. Auf Telegram schrieb der Sprecher weiter, die Mongolei hilft einem angeklagten Kriminellen, das Recht zu umgehen. Damit trägt die Mongolei einen Teil der Verantwortung für die Kriegsverbrechen. Mongolei, meine Damen und Herren, befindet sich in einer geopolitisch heiklen, schwierigen Lage zwischen China und Russland, was ihre diplomatischen Entscheidungen kompliziert macht. So muss das demokratische Land bei seiner Außenpolitik stets Rücksicht auf die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von den beiden Nachbarn nehmen. So geht ein großer Teil der mongolischen Rohstoffe nach China. Putin nutzte den Besuch, um seine Position gegenüber dem Westen zu stärken und zu zeigen, dass er trotz Sanktionen international weiterhin Unterstützung genießt. Es ist absolut verrückt, meines Erachtens, dass die Mongolei kritisiert wird. Das ist auch wieder dieser Werteimperialismus aus dem Westen, dass man glaubt, mit seinen Vorstellungen, seinen Prägungen, seiner Schrebergarten-Sichtweise die anderen behelligen zu müssen, anstatt sich einmal in die Situation einer Ukraine zu vertiefen. Also Putin zu verhaften, das zu fordern von der Ukraine, meine Damen und Herren, das ist einmal nachgerade verrückt. Die politischen Konsequenzen für das Land wären enorm. Dies zeigt, wie eben absurd diese internationalen Vorstellungen sein können. Oder eben auch das internationale Recht, das da gewissermaßen zur Kampfkeule missbraucht wird in geopolitischen Auseinandersetzungen, dass man eben schon während eines Krieges anfängt, die einen zu verurteilen, ist ja völlig willkürlich, unter Anklage zu stellen, dass sie da überall verhaftet werden müssen. Das Gleiche mit Netanyahu, da haben sie es ja auch probiert oder sogar gemacht. Das geht doch nicht. Man, da treibst du diese Leute noch mehr in die Ecke. Das ist unpragmatisch. VW erwägt Fabrikschließungen und Entlastungen. Die Lage bei Deutschlands größtem Autobauer ist offenbar so schlecht, dass der Konzern neue drastische Sparpläne für nötig hält. Mitarbeiter müssen schon bald um ihre Jobs bangen. Eigentlich gilt für die Beschäftigten in Deutschland eine Jobsicherung bis 2029. Bis dahin sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Doch diese Garantie will VW nun aufheben. Gestern informierte die Konzernspitze Betriebsrat und Führungskräfte über die Pläne. Die Mitarbeiter in den Werken werden für Mittwoch zu außerordentlichen Betriebsversammlungen geladen. Bisher hatten die Sparmaßnahmen vor allem Leiharbeiter getroffen, die nach Ende ihres Zeitvertrags nicht mehr weiter beschäftigt wurden. Das waren zuletzt etwa Mitarbeiter in der Fabrik, dem sächsischen Zwickau, wo ausschließlich E-Autos gebaut werden. Doch die Pläne des Vorstands gehen noch weiter. Auch Werkschließungen in Deutschland will der Konzern nicht mehr ausschließen. Zu den neuen Maßnahmen sieht sich VW gezwungen, weil alle bisherigen Sparanstrengungen nicht ausgereicht haben, heißt es von der Konzernspitze. Das sind traurige Meldungen, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal will ein NATO-Mitglied der Staatengemeinschaft des globalen Südens beitreten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtete, hat die Türkei offiziell die Aufnahme in die BRICS-Staaten beantragt. Staatschef Recep Tayyip Erdogan, jetzt komme ich wieder in diese Ausspracheprobleme, bitte verzeihen Sie, ich sage einfach Erdogan, entschuldigen Sie. Staatschef Erdogan wolle damit die globale Einflussnahme seines Landes stärken und neue Allianzen jenseits ihrer traditionellen westlichen Partner schmieden. Die Regierung Erdogans sehe das geopolitische Machtzentrum zunehmend abseits der etablierten westlichen Volkswirtschaften. Der Antrag sei bereits vor einigen Monaten gestellt worden, getrieben von Frustration über stockende Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union und Differenzen mit NATO-Partnern aufgrund der engen Beziehungen der Türkei zu Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022. Laut Berichten plant die Türkei, ihre diplomatischen Beziehungen sowohl mit dem Osten als auch mit dem Westen auszubauen. Also auch hier sowohl als auch, nicht entweder oder, um ihre Position als einflussreicher Akteur in einer multipolaren Welt zu festigen. Erdogan selbst betonte kürzlich in Istanbul, es sei notwendig, die Beziehungen in beide Richtungen zu vertiefen. Zitiere, jede andere Methode wird der Türkei nicht nützen, sondern ihr schaden. Türkei als Vorbild, meine Damen und Herren. Die BRICS-Gruppe, gegründet von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, hat sich als Alternative zu westlich dominierten Institutionen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds positioniert. Durch den Beitritt könnten neue Mitglieder wie die Türkei Zugang zu Finanzierung durch die Entwicklungsbank der BRICS erhalten und ihre politischen sowohl Handelsbeziehungen erweitern. Ein bevorstehendes Gipfeltreffen der BRICS-Staaten in Kasan, Russland, könnte weitere Erweiterung der Gruppen einschließlich des türkischen Beitritts erörtern. Das sind Entwicklungen, meine Damen und Herren. Das sind Impulse, die natürlich auch im Westen, im sogenannten Wertewesten zu denken und zu reden geben werden. Und ich bleibe ja von unerschütterlicher Zuversicht erfüllt. Die Menschen sind einfach am Schluss zu Pragmatismus verdammt und wir können uns diese ideologischen Verhärtungen und Versteinerungen nicht leisten. Zwischendurch gibt es Missverständnisse. Es gibt immer Missverständnisse. Und deshalb muss man offen bleiben, immer wieder die eigenen Auffassungen zu revidieren. Nun, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich bin am Ende meiner Sendung angekommen. Ein dichtes Programm. Jetzt heißt für mich dann gleich wieder zurück in die Heimat. Ich freue mich. Wir sehen uns dann bald wieder im angestammten Milieu in meinem Heimatrevier da in Zürich. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann möglichst bald wiedersehen. Ich habe viele, viele Dinge mitgebracht aus China, vor allem eine ganze Reihe von Interviews, die ich in den folgenden Tagen dann ausstrahlen werde in der Schweiz. Seien Sie gespannt, freuen Sie sich darauf und ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin eine entspannte und eine gute Zeit, vor allem einen guten Start in diesen Tag. Machen Sie es gut.